NDR Info. Themen des Tages.
Nach einem gescheiterten Putsch reaktionärer Kräfte in Moskau erhält die Ukraine am 24. August 1991 ihre Unabhängigkeit und den Austritt der Sowjetunion. Heute, 34 Jahre später, feiert die Ukraine ihren Unabhängigkeitstag, bereits zum vierten Mal inmitten des russischen Angriffskrieges. Stolz und Sorgen prägten die Feierlichkeiten heute. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Ukraine-Korrespondenten. Außerdem blicken wir in den Themen des Tages nach Berlin und gehen der Frage nach, was hat es eigentlich mit der Debatte um Steuererhöhungen auf sich? Und wir sind im Norden unterwegs, genauer gesagt in Mecklenburg-Vorpommern. An diesem Wochenende fand dort Jamel rockt den Förster statt, ein Festival gegen Rechtsextremismus. Wir ziehen hier in den Themen des Tages auf NDR Info Bilanz. Mein Name ist Anna-Lu Beckmann. Schönen guten Abend. Heute begeht die Ukraine ihren Unabhängigkeitstag und Präsident Selenskyj stellte den Bürgern eine bessere Zukunft in Aussicht. In einer Ansprache sagte er, wir werden eine Ukraine schaffen, die genügend Kraft und Potenz hat, um in Sicherheit und Frieden zu leben. Alle Zeichen scheinen im Land auf Hoffnung zu stehen. Über die Lage in der Ukraine und die Feierlichkeiten heute habe ich vorhin mit unserem Korrespondenten vor Ort, Nils Buhler, gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, wie haben eigentlich die Ukrainer und Ukrainerinnen diesen Tag im Schatten des Krieges begangen?
Es gab sehr viele Konzerte und Ausstellungen an diesem Tag. Das ist sicherlich dann auch mal die Gelegenheit für den einen oder anderen, sich abzulenken und auch ein paar schöne Momente zu erleben, je nachdem, wo man sich eben in der Ukraine gerade befindet. Hier in Kiew beispielsweise geht es ja immer noch eher als jetzt zum Beispiel im Osten, wo es ja sehr oft Beschuss gibt. Aber viele Menschen gehen auch an diesem Tag in sich, denken an diejenigen, die sie vielleicht schon verloren haben in diesem Krieg und auch an die, die immer noch für die Unabhängigkeit der Ukraine kämpfen und sie verteidigen an der Front. Also es ist auch ein Tag des Gedenkens und auch ein Tag des Trauerns.
Der Krieg, der dauert ja an diesem Unabhängigkeitstag auf den Tag genau schon 3,5 Jahre an und die Angriffe auf die Ukraine, die gingen ja auch an diesem Feiertag weiter. Wie ist denn derzeit das Lagebild auch an der Front?
Heute hat die Ukraine kleinere Erfolge vermeldet. Und zwar soll die Armee 3 Orte im Gebiet Donetsk von den russischen Besatzern befreit haben. Das hat der ukrainische Oberkommandierende Syrsky so mitgeteilt. Trotzdem, so teilte er weiterhin mit, bleibe es vor allem am Frontabschnitt von Pokrovsk, das ist auch dort in dieser Region Donetsk, sehr schwierig. Dort war ja Russland in den vergangenen Wochen zum Teil sehr stark vorgerückt und hatte die Stadt auch teilweise eingekreist.
Die Ukraine hat auch Ziele in Russland ins Visier genommen, insbesondere Industrie und auch Infrastrukturanlagen. Was ist darüber derzeit bekannt?
Das macht die Ukraine ja schon seit längerem in den vergangenen Tagen und Wochen wieder verstärkt. Und das sind Angriffe auf Treibstofflager größtenteils. In der Nacht wurde beispielsweise eine Ölraffinerie in der Region von Leningrad getroffen. Und das ist relativ weit von der Ukraine entfernt im Norden Russlands. Also aus ukrainischer Sicht der Versuch, den Krieg von Russland zu stören, weil ja durch diese Treibstofflager ja vor allem die werden ja auch für die Militärmaschinen benötigt.
Medienberichten zufolge gab es heute erneut einen Gefangenenaustausch. Was wissen Sie darüber?
Es sollen 146 ukrainische Gefangene gegen 146 russische Kriegsgefangene ausgetauscht worden sein. Es sind auch Zivilisten darunter, beispielsweise der ehemalige Bürgermeister von Cherson. Der hatte sich geweigert, damals mit Russland zusammenzuarbeiten, als seine Stadt besetzt wurde. Und auch Journalisten sollen darunter sein, die schon sehr lange in russischer Gefangenschaft sind. Ursprünglich war mal angekündigt, dass es ein bisschen mehr als 8 Menschen sind, die da ausgetauscht werden sollen. Also dann doch jetzt ein bisschen größerer Austausch als ursprünglich angekündigt wurde.
Aber das zeigt ja auch, dass die Gesprächskanäle durchaus noch offen sind, oder?
Was Gefangenenaustausche angeht, auf jeden Fall. Die finden ja doch mittlerweile relativ regelmäßig statt, teilweise auch unter Vermittlung von der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber ja, die anderen Kanäle, wenn es eben wirklich darum geht, über den Waffenstillstand zu sprechen, das ist immer noch schwierig. Da ist es vor allem Russland, was sich da weigert, Gespräche zu suchen, vor allem auch auf höchster Ebene. Da hatte ja Selenskyj in den vergangenen Tagen ja auch gemeinsam mit seinen europäischen Verbündeten und mit US-Präsident Trump versucht, da das Signal zu setzen, dass man mit Putin direkt sprechen will. Aber aus dem Kreml hört man bislang noch nichts wirklich Konkretes dazu.
Genau, aus dem Kreml, aber auch aus Washington sind ja die Töne dazu recht verhalten geworden. Es wirkt nicht so, als würde dieses trilaterale Treffen, das ja eigentlich sowohl in Alaska als auch in Washington besprochen worden ist, zeitnah stattfinden. Wie wird denn das in der Ukraine beobachtet bzw. darauf geschaut?
Ja, viele Ukrainer und Ukrainer, mit denen ich sprechen konnte, finden es erstmal wichtig, dass es dieses Treffen gibt und sagen, ja, es wird vermutlich schwer werden für Selenskyj, wenn man so jemanden wie Putin gegenübertritt, der ja für diesen blutigen Angriffskrieg, der seit über elf Jahren jetzt schon läuft, verantwortlich ist. Und dass es natürlich schwer ist, so jemanden auf internationaler Bühne zu treffen. Aber sie sehen es trotzdem notwendig, dass es das gibt, damit es dann irgendwann zu einem Waffenstillstand und auch zu einem Frieden kommen kann. Aber trotzdem erlebe ich es hier, dass auch viele sehr skeptisch sind, dass es passiert, weil Russland ja immer wieder so eine Art Verzögerungstaktik fährt, sagt, dass man prinzipiell bereit ist, dazu zu sprechen, dann aber sagt, ja, man muss das erst noch irgendwie vorbereiten, diesen Gipfel. Und da haben viele das Gefühl, dass eigentlich es gar nicht so ein richtiges Interesse auf russischer Seite dazu gibt.
Schauen wir vielleicht nochmal auf eine aktuelle Berichterstattung. Das Wall Street Journal berichtet aktuell unter Berufung auf US-Beamte, das Pentagon blockiere schon lange den Einsatz von Langstreckenwaffen durch die Ukraine für Angriffe auf Ziele in Russland. Was ist da dran und wie wird dieser Bericht auch in der Ukraine diskutiert?
Ja, Selenskyj hat sich heute dazu geäußert und hat gesagt, dass er nicht wüsste, dass es diese Verbote der USA für Angriffe im russischen Territorium wirklich gibt, weil ja auch von Verboten wohl da die Rede war, und dass die Ukraine nur mit ihren eigenen Langstreckenwaffen auch diese Angriffe auf das Hinterland von Russlands fliegt und dass solche Fragen mit den USA, also mit US-Waffen da anzugreifen, dass das schon länger nicht mehr diskutiert würde.
Und das waren Hintergründe und Analysen von unserem Ukraine-Korrespondenten Nils Buhler, aktuell in Kiew. Und Sie haben es gehört vorhin in unseren Nachrichten, nicht nur in der Ukraine feierten die Menschen den heutigen Unabhängigkeitstag, auch bei uns hier im Norden gab es mehrere Veranstaltungen und auch Demonstrationen, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, aber auch in Hamburg. Dort zogen rund 500 Demonstrierende durch die Innenstadt und unser Reporter Carsten Seekund, der war vor Ort.
Sie sangen friedlich ihre Hymne. Und es wurden immer mehr, ein paar Dutzend zu Beginn, am Ende über 500 Demonstrierende, die meisten Frauen, geflüchtet aus der Ukraine. Und sie hatten sich schick gemacht, geflochtene Haare, bunte Trachten, extra für ihren Nationalfeiertag.
Jede Farbe hat eine Bedeutung, zum Beispiel schwarz und rot, das sind die Farben für die Hoffnung und für die Liebe. Und natürlich unsere Nationalfahne muss nicht fehlen, gelb und blau, sehr viel zu sehen.
Sie sind stolz und feiern ihre Unabhängigkeit mit ihrem Schlachtruf, Ruhm der Ukraine.
Slava, slava, slava!
Von einer Seite, wir sind ganz stolz auf unser Land, aber von anderer Seite ist es sehr traurig, dass viele Freunde, Bekannten, Verwandten schon im Krieg gefallen sind.
Ich will, dass meine Eltern in Ruhe ihren Ruhestand genießen. Ich will nicht, dass über die Bomben und Raketen fliegen.
Ja, ich bin hier mit meinen Kindern, meinen Neffen, natürlich mit Freunden. Das ist mir nicht egal, weil die Ukraine steht und kämpft jeden Tag, schon 42 Monate, 34 Jahre, wir sind unabhängig und wir haben Recht auf unsere Unabhängigkeit.
Die Sehnsucht nach Frieden ist groß bei vielen Ukrainerinnen und Ukrainern. Aber Putins Russland nachgeben, das wollen sie nicht.
Putin muss uns entschuldigen. Diejenigen, die uns angegriffen haben, müssen weg die Hände von unserem Land haben.
Und so fordern sie auch weiterhin militärische Unterstützung für ihr Land, Demo-Organisator Ivan Kuritschin.
Weil offensichtlich, wenn die Ukraine fällt, kommen Russen weiter nach Westen, ja, also zuerst Polen und Baltikum, dann Deutschland. Deswegen diese Unterstützung, das ist Investition, kein Geschenk.
Auch zahlreiche Einheimische unterstützten die Forderungen der Ukrainerinnen und Ukrainer. Hauke aus Hamburg-Barmbek.
Ich versuche gerade, mir so eine Ukraine-Binde an die Arme zu knoten. Ein Zeichen gegen den Angriffskrieg zu setzen. Ja, und deswegen finde ich, Ukraine hat auf jeden Fall unsere Unterstützung verdient.
In Frieden zurückkehren, das möchten viele Ukrainerinnen, aber nicht alle. Oksana aus Kiew.
Es werden nicht alle nach Hause kommen. Einige haben keine Zuhause mehr. Einige haben kleine Kinder, die hier schon in die Gesellschaft eingewachsen sind. Die Kinder müssen sichere Zukunft haben. Die Kinder brauchen Bildungschancen.
Die wichtigste Botschaft der Ukrainerinnen und Ukrainer an diesem Nationalfeiertag ist aber wie schon in den Vorjahren der große Dank an Deutschland.
Sie danken Deutschland für die Unterstützung, für alles, was Deutschland für die ukrainische Flüchtlinge gemacht hat und für die Sicherheitsgefühl, die sie und ihre Kinder hier gekriegt haben.
Nach der Demonstration gab es noch auf dem Hamburger Rathausmarkt ein kleines Kulturfest mit Musikern aus der ukrainischen Heimat und mitgebrachten Speisen.
Hunderte Menschen waren heute bei der Demonstration in Hamburg anlässlich des Unabhängigkeitstages der Ukraine. Carsten Sekund hat die Stimmung für uns eingefangen. Und jetzt geht es für uns nach Berlin und zu der Frage, wie kann der Bund eigentlich die Löcher im Haushalt stopfen? Es geht um 172 Milliarden Euro und das bis 2029. Die Debatte darüber, die läuft und der Ton, der wird rauer. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, der hält Steuererhöhungen vor dem Hintergrund dieses Haushaltsloches für möglich. Kanzler Merz, der hält davon wenig und er ist damit nicht allein. Im ARD-Sommerinterview sagte CSU-Chef Markus Söder heute das hier.
Definitiv keine Steuererhöhungen, ist erstens immer ein Rohrkrepierer, zweitens der falsche Weg und würde doch jetzt, nachdem wir gerade Steuern gesenkt haben, alles wieder kaputt machen. Also no way, no chance, das zu machen.
Also ein eindeutiges Statement von Markus Söder im heutigen ARD-Sommerinterview zur Debatte rund um mögliche Steuererhöhungen. Aber welche Vorschläge liegen eigentlich auf dem Tisch und wie weit gehen die Vorstellungen da eigentlich auseinander? Das habe ich vorhin mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Mario Kubina besprochen. Und ich habe ihn zunächst gefragt oder ihn darauf angesprochen, dass sich ja derzeit in der SPD die Stimmen mehren, die über höhere Steuern zumindest öffentlich nachdenken. Was genau stellen sich denn die Sozialdemokraten überhaupt vor?
Naja, so richtig detailliert sind die Vorschläge von der SPD bis jetzt nicht. Lars Klingbeil hat die Sache letzte Woche ja ins Rollen gebracht, hat gesagt, Steuererhöhungen sind möglich. Wegen der Lücken in der mittelfristigen Finanzplanung, das muss er als Bundesfinanzminister ja wissen. Klar ist jedenfalls, die SPD hat schon eher Leute mit wirklich viel Geld im Auge, nicht Geringverdiener. Da geht es also um zwei Gruppen, Menschen mit sehr hohen Einkommen und Menschen mit sehr hohen Vermögen. Das heißt, das könnte auf einen höheren Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer hinauslaufen oder zum Beispiel auch darauf, die Erbschaftssteuer zu erhöhen. Eben dann, wenn es um wirklich große Vermögen geht, nicht um Omas Häuschen, wie die Sozialdemokraten immer sagen. Aber wie gesagt, das ist noch nicht alles durchgerechnet. Das ist wohl eher so eine Ansage an den Koalitionspartner CDU, CSU. Glaub bloß nicht, dass wir diese Haushaltslücken jetzt schließen werden, indem wir uns ausschließlich auf Sozialkürzungen konzentrieren. Das wollen die Sozialdemokraten so nicht mitmachen.
Dann schauen wir doch mal zum Koalitionspartner Kanzler Merz. Der hat dem, also den Steuererhöhungen, den möglichen Steuererhöhungen, doch gestern auf dem Landesparteitag der Niedersachsen-CDU in Osnabrück eigentlich eine klare Absage erteilt, oder nicht?
Ja, also der Kanzler hat auf jeden Fall gesagt, mit ihm wird es keine zusätzliche Belastung für mittelständische Unternehmen geben. Was das dann für andere Steuerzahler bedeutet, da hat er sich jetzt ausdrücklich nicht geäußert. Aber klar ist, die Union will keine Steuererhöhungen. Das sagt sie zurzeit bei jeder Gelegenheit. Das sagt nicht nur der CDU-Chef, das sagen auch andere Unionsvertreter. Im Gegenteil finden CDU und CSU eher, die Zeit, die ist jetzt eigentlich reif für niedrigere Steuern. Aber das würde ja die Haushaltsprobleme des Bundes eher noch verschärfen.
Und wie will dann eigentlich die Union bzw. Kanzler Merz die Haushaltslücke stattdessen schließen?
Also der Kanzler sagt, der Sozialstaat, der ist in dieser Form einfach nicht mehr finanzierbar. Deutschland kann das alles nicht mehr erwirtschaften, was an Sozialleistungen ausgegeben wird. Gerade gab es ja erst Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Und die waren eindeutig, die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr geschrumpft und zwar noch stärker als erwartet. Und da sagt die Union, also jetzt muss es wirklich mal eine Sozialstaatsreform geben. Merz sagt auch, er wird sich durch solche Vorwürfe wie das sei Kahlschlag oder Sozialabbau, da wird er sich also nicht von abbringen lassen. Das beeindruckt ihn nicht. Er will eine echte Sozialstaatsreform und in erster Linie geht es der Union, das ist auch schon im Bundestagswahlkampf deutlich geworden, ums Bürgergeld. Da reden wir ja schon immerhin von rund 50 Milliarden Euro im Jahr. Und das ist einfach zu viel Geld an der Stelle, findet Merz.
Aber wenn man sich das jetzt so anhört, dann merkt man ja schon die Vorstellungen bei der Finanzpolitik, die scheinen deutlich auseinanderzugehen. Was meinst du denn? Ist eine zeitnahe Einigung absehbar oder wird das Thema zur Belastung in der weiteren Regierungsarbeit?
Also ich glaube tatsächlich eher Letzteres, Belastung. Nach einer Einigung sieht es jedenfalls nach diesem Wochenende nicht aus. Beide Seiten haben den Ton eher nochmal verschärft. Von der SPD-Jugend haben wir gehört, also Sozialkürzungen sind wirklich eine rote Linie für die SPD. Da dürften die Sozialdemokraten auf gar keinen Fall mitmachen. Und CDU-Chef Merz, der hat wiederum an die Adresse der Sozialdemokraten noch nachgeschoben. Na, also wir werden es euch dann nicht leicht machen. Wir wollen diese Sozialstaatsreformen. Also die Koalition, die hat einen Herbst der Reformen angekündigt. Das könnte aber für Schwarz-Rot auch eher ein heißer Herbst werden.
Einschätzungen und Informationen von unserem Berlin-Korrespondenten Mario Kubina. 2 Tage lang war es laut im kleinen Ort Jamel im Nordwesten Mecklenburg-Vorpommerns. Zum mittlerweile 18. Mal fand dort Jamel Rock den Förster statt, ein Festival gegen Rechtsextremismus. Initiiert von einem Ehepaar, das in dem etwa 40 Seelendorf Jamel lebt. Bekannt ist der Ort schon lange für seinen Ruf, ein von Neonazis vereinnahmtes Dorf zu sein. An diesem Wochenende haben wieder tausende Menschen dort gemeinsam gefeiert und getanzt, um ein Zeichen für Toleranz und Demokratie zu setzen. Unser Reporter Fabian Weishaupt war für uns dort.
Mehr als 3000 Menschen stehen am Abend im Dunkeln vor einer Bühne mitten im Wald. Ein bunter Vorhang versperrt noch die Sicht. Noch ist unklar, wer der letzte geheime Musikakt am Samstagabend ist.
Hier ist Kraftklub.
Der Vorhang fällt. Die Menge springt und feiert und hat ein gemeinsames Ziel.
Wir sind alle gemeinsam hier, wir kämpfen alle gegen rechts.
Man fühlt die Leute, die da sind und es ist gut, dass alle da sind, die hier sind.
Man ist ja gar nicht unbedingt wegen der Bands hier, sondern wegen der Message, ne? Das ist das Wichtigste.
Eines haben alle Künstler bei Jamel Rock den Förster gemeinsam. Alle treten ohne Gage auf. Sie wollen ein Zeichen setzen für Weltoffenheit und gegen Ausgrenzung. Die Bands kommen auf Einladung von Künstler-Ehepaar Lohmeier. Die beiden stört, dass ihr Dorf als Nazi-Hochburg gilt. Die Lohmeiers wollen nicht tatenlos zusehen. Dazu Birgit Lohmeier.
Wir haben nur die demografischen Entwicklungen hier in der Region in unserem Dorf konstatiert und haben gesagt, hier muss mehr Demokratieförderung passieren. Und das ist unser Anliegen. Wir möchten für die Menschenrechte einstehen. Wir möchten Menschen davon begeistern, Demokraten zu sein. Nichts anderes wollen wir.
Und so öffnet das Paar seit 2007 jedes Jahr im August ihren Hof für das zweitägige Festival. Doch in diesem Jahr gab es viele Reibereien mit den Behörden rund um die Auflagen. Streit, der auch die Gerichte befasst. Campino, Frontmann der Band Die Toten Hosen, spricht das auf der Bühne in Jamel an.
Das Empörende ist, dass diese lokalen Gruppierungen der CDU sich denen an den Hals schmeißen und Fehler führen werden.
Der CDU-Landrat von Nordwestmecklenburg, Tino Schumann, weist diese Vorwürfe zurück. Seine Behörde habe strikt nach Recht und Gesetz gehandelt. Rückendeckung für die Organisatoren gab es bereits im Vorfeld von der Landesregierung. SPD-Innenminister Christian Pegel betonte im Interview mit NDR Info:
Ich bin überzeugt, dass das Festival auch in den kommenden Jahren weiter existieren wird. Und von daher werden wir im Nachgang mit Sicherheit sehr schnell Gespräche mit allen Beteiligten brauchen, wie wir das für die nächsten Jahre besser miteinander vorbereiten können.
Am Ende des Wochenendes ziehen die Einsatzkräfte vor Ort ein positives Fazit. Laut der Polizei gab es lediglich 5 Ermittlungen, unter anderem wegen Sachbeschädigung und mehrere Hakenkreuzschmierereien. Mittlerweile sind die rund 3.500 Gäste aus weiten Teilen Deutschlands wieder auf dem Heimweg. Und in Jamel laufen die Abbauarbeiten. Eine steht für die Veranstalter und auch für die Forstrock-Fans fest. Im kommenden Jahr müsse es weitergehen. Und die ganze Welt wird kommen.
Fabian Weishaupt mit einer Bilanz zu Jamel rockt den Förster.
Der Stichtag.
Heute vor 150 Jahren wurde der Engländer Matthew Webb geboren. Er war der erste Mensch, der erfolgreich den Ärmelkanal zwischen Dover und Calais durchschwamm. Oliver Rustemeyer blickt zurück.
Um 12.56 Uhr sprang Matthew vom Admiralty Pier ins Wasser. Begleitet von dem Heringstrawler Anne und zwei kleinen Ruderbooten begann er, mit Brustschwimmstößen Richtung Calais zu schwimmen.
In roter Seidenbadehose und mit einer dicken Schicht Fischtran eingeschmiert, zieht Matthew Webb einsam seine Bahn durch den 16 Grad kalten Ärmelkanal. Knapp 22 Stunden kämpft der Brite gegen Hunger, Kälte und Erschöpfung. Fast 33 Kilometer lang ist die Strecke von Dover nach Calais. Webb schwimmt allerdings mehr als doppelt so viel, weil ihn Seegang, Strömung und Gezeiten in eine lange S-Kurve treiben, wie Biograf Malcolm Peel in seinem Buch festhält.
Um 10.41 Uhr erreichte er am 25. August schließlich in der Nähe von Calais Land. Der erste Mann, der den englischen Kanal durchschwamm.
Webbs Durchquerung gilt als Geburtsstunde des modernen Sports. Nach seiner Großtat werden weltweit Schwimmvereine gegründet. Bis heute haben es Webb pro Jahr ca. 100 Extremsportler nachgemacht. Die jüngste Durchquererin war 16, der älteste 73.
The biggest problem, because there's a big wake from the Sea Cat, it's very deep.
Die schnellen Fähren, die Sea Cats, verursachen die größten Probleme. Sie pflügen tiefe Wellen ins Wasser, die den Schwimmer richtig hochschleudern. Der Ärmelkanal ist wie eine große Autobahn. Auf der englischen Seite kommen alle Schiffe von links, auf der französischen Seite von rechts.
Die Britin Alison Streeter hat den Ärmelkanal 43 Mal durchflügt. Einmal bewältigte sie die Strecke von Dover nach Calais sogar dreimal hintereinander. Vorbild Matthew Webb wurde übrigens nur 35 Jahre alt. Er ertrank 1883 in den Whirlpool Rapids unterhalb der Niagarafälle.
Der Stichtag heute von Oliver Rustemeyer. 7 Jahre lang mussten die Fans des HSV auf die Rückkehr warten. Heute, zum Abschluss des ersten Spieltages, kehren die Hamburger wieder auf den Rasen der Bundesliga zurück. Wie steht's denn in Gladbach, Ben Wozny?
0-0 steht es aktuell im Borussia-Park zwischen Borussia Mönchengladbach und dem HSV. Wir gehen auch gleich rein zu unserem Reporter Armin Lehmann ins Stadion. Vorher ganz kurz, die Mannschaft des HSV ist quasi rund erneuert und hat mit der aus der Aufstiegssaison noch relativ wenig zu tun. Das Saisonziel ist klar, der Klassenerhalt. Aber Trainer Merlin Polzin, der will auf jeden Fall eines entfachen, und zwar Begeisterung. So, und jetzt wollen wir hören, ob das klappt. Armin Lehmann live im Stadion.
Eckball wird es geben für den HSV. 0-0 der Spielstand. Ecke kommt jetzt rein in den 5-Meter-Raum. Die Gladbacher erstmal dazwischen. Das alles in der 68. Minute. Und ich glaube, der ist hinten wieder vor der Eckfahne über die Grundlinie gelaufen und nicht daneben. Jo, gibt die nächste Ecke für den Hamburger Sportverein, der jetzt gerade eben auch mal durch den jungen 18-jährigen Norweger Alexander Rössing Lillesit, eine gute Chance hatte. Da tauchte er dann runter, Ball hoppelte so ein bisschen und deshalb gar nicht so einfach zu halten für Moritz Nikolas im Tor der Gladbacher. Aber der Mann in Orange hat die Aufgabe dann am Ende souverän gelöst, gab die von mir angesprochene Ecke. Und jetzt haben wir die nächste, weil die Gladbacher da den Ball nochmal ins Tor ausgeköpft haben. Eckball also jetzt von der linken Seite für den HSV. 0-0 steht's, Gladbach eben mit so ein paar Chancen und die Hamburger jetzt mit der flachen Hereingabe. Das war, glaube ich, anders vorgesehen. Jetzt kommt der hohe Ball, ist erstmal über alle drüber und Robin Hack versucht jetzt in den Konter zu gehen. Aber der Ball ist im Seitenaus und deshalb gibt es Einwurf für den HSV. Es ist kein gutes Spiel, aber es hat zumindest wieder so ein bisschen angezogen, das Tempo beider Mannschaften, die doch eine Viertelstunde lang in dieser zweiten Halbzeit kaum was zustande gebracht haben. Weder nach vorne, noch im schönen Zusammenspiel, noch an Tormöglichkeiten. Also ein bisschen mehr ging da noch. Hamburg jetzt in diesem Augenblick im Abseits. Und deshalb gibt es den Freistoß auf Höhe des eigenen Strafraums für Borussia Mönchengladbach. 0-0. Das ist immer noch der Spielstand im Borussia-Park.
Vielen Dank, Armin Lehmann. 0-0, also nach wie vor. Wir halten sich ja weiter auf dem Laufenden. Hinten sattelfest, vorne in Überzahl ins Glück. So lautet der erste Satz einer Nachrichtenagentur des Spielberichts über die Partie Mainz gegen Köln. Gemeint damit ist der Aufsteiger. Tatsächlich hat der erste FC Köln eine traumhafte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gefeiert. Das Team von Trainer Kwasniok gewann mit 1:0. Florian Winkler mit den Details.
Köln feiert, Köln jubelt zum Saisonauftakt nach der Rückkehr in die Bundesliga. Ein ganz knapper Sieg gegen Mainz 05, quasi ein Geschenk zum Einstand des neuen Cheftrainers Lukas Kwasniok. Eine niveauarme erste Halbzeit, Köln wackelig in der Defensive, Mainz mit mehr Akzenten, ohne wirklich torgefährlich zu werden. Das änderte sich aber in der zweiten Halbzeit, denn da war Köln präsenter, dynamischer, aggressiver und Mainz ab der 60. Minute nur noch zu zehnt. Paul Nebel sah nach Notbremse an Jakub Kaminski. Zu Recht die glattrote Karte von Schiedsrichter Tobias Stieler. Danach Chancen sogar auf beiden Seiten. Mainz in Unterzahl versuchte zumindest mitzuhalten. Aber kurz vor dem offiziellen Ende Flanke von der rechten Seite von Luca Waldschmidt auf den Kopf von Marius Bilder. Und der trifft aus kurzer Distanz ins Mainzer Tor zur 1:0-Führung und damit den Siegtreffer. Selbst die 12-minütige Nachspielzeit, es gab viele Unterbrechungen, konnte Köln nicht vom ersten Dreier der Saison abhalten. Köln jubelt und feiert. Mainz kassiert nach der Conference League Playoff-Pleite in Trondheim die nächste Niederlage auch in der Bundesliga.
Zwei weitere Ergebnisse haben wir noch. In der zweiten Liga hat Holstein Kiel nach zwei Niederlagen in Folge endlich ein Spiel gewonnen. 2:0 in Fürth. Und in der dritten Liga bleibt Hansa Rostock auch im dritten Spiel ungeschlagen, unentschieden. Heute 1:1 in Ingolstadt. Und ganz zum Schluss noch zum Radsport. Sören Werenskjöld hat bei der Deutschlandtour sowohl die Sprint- als auch die Gesamtwertung gewonnen. Aber nicht die letzte Etappe. Die ging an den Briten Matthew Brennan.
Und das war der Sport mit Ben Wosny hier in den Themen des Tages auf NDR Info. Es ist gleich 19 Uhr. Mein Name ist Anna Lubeckmann. Haben Sie noch einen schönen Sonntagabend.